Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Wandel verhandeln, dem Podcast des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit in Potsdam, kurz RIFS. Ich bin Grit, ich bin Host hier und heute geht es um einen ganz besonderen Aspekt der Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, Kunst. Genauer das Theater. Wir fragen, wie geht Nachhaltigkeit auf der Bühne? Wie wird das Thema Klimawandel da verhandelt und wie nachhaltig arbeiten eigentlich Bühnenbildner, Regisseurinnen, Dramaturgen, Dramaturginnen, das ganze Theatermanagement. Alle, die zu diesem Thema zu Wort kommen, sind hier bei uns im Studio. Unser Reporter Jan Schilling ist heute fast unhörbar im Hintergrund dabei und passt auf, dass der Sound stimmt. Also Vorhang auf für meine beiden Gästinnen heute. Sina Flubacher, Dramaturgin am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Hallo.
Hallo.
Und Lisa Marie Hobusch, künstlerische Produktionsleiterin an der Berliner Schaubühne und Transformationsmanagerin für Nachhaltigkeit. Hallo.
Hallo.
Und wir haben natürlich wie immer einen Gast aus dem RIFS. Heute ist das Manuel Rivera. Er ist Soziologe und Schauspieler, kennt also Praxis und Theorie. Am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam untersucht er die Rolle von Kunst im Klimawandel. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, sucht auch nach Wegen, wie Theater nachhaltiger arbeiten können. Hallo Manuel.
Hallo.
Manuel, was sind aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, Theater wirklich klimafreundlicher zu gestalten?
Wir sind ja ein Nachhaltigkeitsinstitut und ich würde immer erstmal vor die Klammer ziehen zu sagen, nachhaltiges künstlerisches Produzieren ist eines, was möglichst viele positive soziale und ökologische Effekte hat. Worauf wir uns heute konzentrieren, ist sicherlich, wie man das, was man ohnehin macht, egal was für Effekte das hat, so gestaltet, dass es weniger Ressourcen verbraucht. Also nicht die Effektivität, sondern die Effizienz, wie man arbeitet. Die Ressourceneffizienz und die Treibhausgaseffizienz. Und was diese letztere betrifft, das also unser Hauptthema ist, das wird in den letzten Jahren stärker gefördert, auch politisch. Also gibt das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, es gibt 2N2K, es gibt die bundesweite Anlaufstelle Green Culture und die Bundeskulturstiftung, die Modellprojekte fördert, um auszuprobieren, wie man jetzt Treibhausgase einspart beim künstlerischen Produzieren. Und weil du nach den Herausforderungen gefragt hast, da stellen sich dann eigentlich immer drei große Felder dar. Das eine ist der Betrieb der Gebäude. Das ist sowas wie im Bereich ein Drittel der Treibhausgasemissionen, die da drin stecken. Das ist übrigens auch gar nichts für Theater oder Kultureinrichtungen unbedingt Spezielles, weil das ist in der gesamten Gesellschaft so. Also sozusagen generell steckt ungefähr im Betrieb der Gebäude ein Drittel unserer gesellschaftlichen Treibhausgasemissionen. Und dann gibt es so einen Bereich, der ist natürlich besonders bei Theatern. Das ist alles, was ist. Bühne, Kostüme, die Transporte der Dinge, gegebenenfalls auch die Transporte von, bei Gastspielen, auch die Mobilität der Mitarbeiterin. Das ist ein Bereich, da schwanken die Zahlen sehr. Und das ist auch ungefähr so ein Drittel. Also gibt Unterschiede. Und das letzte Drittel, und das ist oft überraschend für Menschen, wenn sie das hören, ist die Mobilität der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da gibt es auch manche Theater, die haben da ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber dieser Anteil ist relativ hoch. Und da das natürlich sofort so ein Bereich ist, der so ein bisschen schwierig klingt, da zu sparen, weil man möchte ja nicht weniger Zuschauerinnen und Zuschauer, hat dann zum Beispiel die Kulturministerkonferenz letztes Jahr, als die so einen Klimabilanzierungsstandard veröffentlicht hat, gesagt, das ist jetzt unsere, wenn man die Publikumsemissionen mitzählt, dann ist es unsere Klimabilanzkultur plus. Und das kann man separat rechnen, weil die Theater darauf ja nicht selber so direkt einen großen Einfluss haben. Gleichwohl wird es in den Klimabilanzen, die die Spielstätten jetzt machen, immer auch mit aufgeführt. Ist aber vielleicht der größte Posten, also geht auch teilweise deutlich über ein Drittel hinaus in einigen Fällen und aber vielleicht auch der schwierigste.
Okay, das waren jetzt schon eine ganze Menge Sachen, die wir so im Verlauf sicher auch nochmal aufgreifen wollen. Aber gerade so dieses Thema Mobilität, ich als Berlinerin denke immer, Potsdam ist ja ziemlich weit weg von allem. Und da ist aber ja jetzt nun das Hans-Otto-Theater, Sina. Wie kommen denn die Leute, die sich Vorstellungen bei euch anschauen, hin ins Theater, wenn wir über Mobilität reden?
Unterschiedlich, aber die Erhebungen, die wir gemacht haben im Rahmen des 4-0-Projekts, das Manuel schon angesprochen hatte, also das Projekt der Kulturstiftung des Bundes, das klimaneutrales Arbeiten am Theater gefördert hat. In dem Rahmen haben wir eine Klimabilanz erstellt und da kam raus, dass viele Besucherinnen tatsächlich über den PKW kommen. Und das verteilt sich so dann doch schwerpunktmäßig trotzdem auch auf Potsdam. Die Achillesferse da ist tatsächlich immer ein bisschen das Wegkommen. Also ab 22 Uhr wird es ein bisschen dünner und nicht mehr ganz so komfortabel wie in Berlin. Also man muss da längere Wege einkalkulieren. Aber wir haben so ungefähr ein Drittel der BesucherInnen generell unserer Vorstellungen, die auch aus Berlin kommen. Wir haben auch schon sehr, sehr lange quasi das Ticket, das ABC-Ticket innerhalb unserer Vorstellungstickets inkludiert. Aber es kam trotzdem raus, dass wir eben relativ viele Menschen haben, die dann doch den PKW, den eigenen PKW nutzen. Und der Rest kommt sozusagen mit Fahrrad, Fuß und ÖPNV.
Manuel hat gesagt, dass Theater ja nicht so viel Einfluss darauf haben, wie die Leute zu ihnen kommen in die Theater. Macht ihr da irgendwas? Gibt es eine Form von Kampagne? Kommt mal ohne Auto oder so?
Wir haben das im Rahmen unserer Produktion, die wir jetzt in dem 4-0-Projekt oder in der Produktion gemacht haben, nochmal so stärker gespielt als Kampagne. Wir hatten den Hashtag ohne Auto ins Theater, den wir sehr stark in die Stadt auch nochmal transportiert haben mit Plakatierungen. Wir haben es in unseren Leporelli gedruckt. Wir haben auf Social Media Werbung dafür gemacht, nochmal als Information, dass es dieses Ticket gibt, das ABC-Ticket, dass man eben kostenlos mit dem Nahverkehr zu uns kommen kann, und haben versucht, so da nochmal eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und auch nochmal so eine positive Vibes zu senden im Sinne von, hey, wir machen hier gerade ein Pilotprojekt zum Thema klimaneutrales Kunst machen. Wäre doch toll, wenn ihr auch jetzt tatsächlich klimaneutral zu uns kommt. Das ist ganz einfach. So in die Richtung haben wir versucht, das zu spielen. Und es ist tatsächlich, um sozusagen zu spoilern, nicht so, dass ja, wir jetzt nur 3% haben, die mit dem PKW gekommen sind zu dieser Produktion.
Also dieses eine Drittel, was mit dem Auto kommt, kam auch weiterhin mit dem Auto.
Ja, so ungefähr, ja.
Okay. Lisa, die Schaubühne, die liegt ja am Kudamm. Da würde ich jetzt mal sagen, relativ zentral, vor allem, wenn man im Westen von Berlin wohnt. Wie kommen die Leute zu euch? Also ich würde jetzt einfach in die U-Bahn steigen, glaube ich, oder mit dem Fahrrad fahren.
Ja, das ist tatsächlich bei uns auch genau so aufgestellt. Also wir sind infrastrukturell im Netz der Stadt relativ ziemlich gut angebunden. Wir haben den Bus, der direkt vor der Schaubühne hält. Die Haltestation heißt tatsächlich auch Leniner Platz. Wir haben die U7, die direkt 300 Meter nach links ist, und die Ringbahn, die 500 Meter nach rechts ist. Also wir sind wirklich gut angebunden und haben mit den Verbrennermotoren gar nicht so viel auf unserer Klimabilanzuhr stehen, weil der Kudamm sich auch gar nicht anbietet als Parkplatz. Wir haben nicht das Ticket inkludiert. Wir haben da jetzt auch noch mal bei der letzten Umfrage abgefragt, ob das von Interesse wäre, weil das auch oft als Rückläufer kam. Tatsächlich aber mit der Einführung des Deutschland-Tickets und des Berlin-Tickets hat sich das irgendwie so ein bisschen erledigt in den letzten 3 Jahren, diese Tendenz dahin. Dementsprechend ist es für die meisten sowieso drin. Und wir haben wahnsinnig viele RadfahrerInnen auch, die dann wiederum bemängeln, dass wir nicht genug Fahrradstellplätze haben, wo
wollte
wir dran sind.
Wollte ich gerade fragen. Das ist ja immer das Problem.
Das ist das Problem. Das ist aber etwas, das wir mit dem Bezirk klären müssen, was wir gar nicht so selber machen können, weil das also unsere Grenzen der Schaubühne sind ja so knapp am Bürgersteig. Da haben wir gar nicht so viel.
Verstehe. Ja,
so viel,
okay.
Einfluss.
Ihr habt ja viele internationale Produktionen an der Schaubühne und wir hatten ja gerade auch schon kurz angesprochen, Bühnenbilder müssen transportiert werden, hin und her, Kostüme wahrscheinlich auch und die Personen ja letztendlich auch, die in so einem Stück mitspielen oder Regisseurinnen sind, da kommt auch einiges an CO2-Emissionen zusammen, oder?
Absolut. Wir haben 2019, ist unser größter Faktor tatsächlich die Dienstreisen der Gastspiele. Das ist total abhängig davon, wo wir in welchem Jahr sind. 2019 waren wir in Russland, in Australien und in Südamerika. Das geht natürlich sofort in den Faktor rein. Das schießt den extrem hoch. In den Jahren drauf, 2020, 2021, müssen wir den Teil des Gastspiel-Tourings gar nicht anschauen. 2022, 2023 geht es dann wieder so langsam los. Dieses Jahr waren wir auch wieder normal, in Anführungszeichen, vorpandemisch unterwegs. Da wird es wieder spannend, sich das anzuschauen. Das ist bei uns tatsächlich einer der größten Faktoren neben der Energie. Und das ist auch etwas, das wir ganz offen adressieren wollen, wo wir auch wissen, dass es quasi der größte Angriffspunkt, wenn man das so negativ belasten möchte, ist. Gleichzeitig ist das aber auch der Faktor, der für uns im sozialen Sinne einen sehr großen Auswirkungsradius hat, weil der Kulturaustausch mit dem südamerikanischen Sektor, mit außereuropäischen Companies auch total wichtig ist. Also natürlich können wir in Europa schön mit dem Zug von A nach B fahren. Das versuchen wir auch umzustellen. Wir haben auch neue Richtlinien eingesetzt, bis wohin wir mit dem Zug fahren und nicht mehr fliegen wollen. Aber alles, was darüber hinaus ist, ist ja dann einfach auch etwas, das wir machen wollen auf sozialer Ebene.
Das ist natürlich ein Argument, also was ich aus Nachhaltigkeitssicht sehr differenziert sehe. Ne? Also das Kulturaustausch-Argument, das ist, kommt einem sehr stark entgegen, nicht nur bei Sprechtheatern, die viel Gastspiele machen, sondern auch vor allem im Musiksektor. Und man muss sich dann, ich glaube, die Herausforderung besteht, sich auch selbstkritisch anzugucken, was das wirklich heißt. Was ist wirklich Kulturaustausch? Und im Sinne der Klimagerechtigkeit würde ich mal sagen, die Anfangsvermutung ist immer dann, wenn wirklich Menschen aus diesen anderen Ländern stärker zur Sprache kommen, gegebenenfalls auch selbst mehr im Flugzeug sitzen, um dann uns zum Beispiel ihre Kultur, ihre Perspektiven näher zu bringen, dann ist das im Zweifel für mich tatsächlich Kulturaustausch. Während wenn wir Menschen, sage ich mal, die uns ähnlich sind in Buenos Aires oder so, also irgendwie unser Stück vorspielen, ist es wirklich unbedingt nötig im Sinne des Ressourceneinsatzes? Ist es so nötig, dass wir dafür den Planeten weiter aufheizen? Und das ist ja die Frage, die man sich bei der Nachhaltigkeit immer stellen muss. Ne?
Absolut. Wir haben ja auch das Fine Festival und da geht es auch darum, dass wir Companies einladen zu uns, dass wir Companies von anderen Teilen der Welt in Berlin auch eine Plattform, eine Bühne geben wollen und ihnen die Möglichkeit geben wollen, dort ihren Blick auf bestimmte Themen, ihren Blick auf bestimmte Zusammenhänge aus ihrem eigenen Kosmos oder auch in dem Zusammenspiel Europa und von wo immer sie kommen, ihnen auch da die Möglichkeit zu geben, in Europa das zu zeigen. Statt, und das meine ich damit, wir innerhalb der wahnsinnig infrastrukturell gut miteinander verbundenen Länder in Europa uns gegenseitig immer schön Sachen zeigen, ist mir das total wichtig, dass man das eben über diesen Kosmos hinausdenken kann.
Also wir halten fest, es ist im besten Fall natürlich ein gegenseitiger Austausch. Leute kommen und ihr schickt auch natürlich Inszenierungen ins Ausland. Und dann muss man wahrscheinlich im Zweifel immer abwägen, wo man nachhaltiger sein will und wo man mehr Austausch haben will. Ich habe mich noch mal generell gefragt, mal ganz jenseits von der internationalen Austauschebene, wie ist das denn mit Bühnenbildern und mit Kostümen? Das ist ja auch ein sehr großer Materialverbrauch und im Zweifel kann man die jetzt nicht secondhand nochmal wiederverwerten, die ganzen Sachen, sondern die verstauben in irgendeinem Fundus, oder? Wenn sie einmal benutzt wurden.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In Potsdam Fundus und Lager ist in Berlin rare Ware. Also auch da ist gar nicht so viel, wie man denkt.
Also doch secondhand.
Ja, tatsächlich, aber das war auch eine Illusion, die wir auch in unserem Fonds-Zero-Projekt am Anfang hatten. Dieses, dann holen wir halt alles secondhand und versuchen, das gebraucht zu kriegen. Nachnutzung und Secondhand heißt nicht gleich theatertauglich. Da kommt die Schablone des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes und sagt, das muss aber auch brandsicher sein. Das sind Vorgaben, denen wir uns in jeglicher Hinsicht stellen müssen. Textil ist ein Riesenemissionstreiber. Wenn ich einen Teppich versuche, gebraucht zu kriegen, dann muss ich schauen, dass der eben dieses B1-Siegel hat. Und das haben normale Teppiche, wenn ich sie gebraucht irgendwo kaufe, natürlich nicht. Und da muss ich auch wieder abwägen, hole ich die Chemikalie raus und mache es dann brandsicher, habe aber die Chemikalie draufgepackt. Oder gibt es dann wieder ganz andere Möglichkeiten? Also Nachnutzung ist nicht immer easy, wenn man es nicht aus den eigenen Fundi macht, die aber eben sehr beschränkt sind. Aber da versuchen wir natürlich auch aus ökonomischen Gründen, das geht ja Hand in Hand. Es spart ja auch Geld, wenn ich was gebraucht tue. Es spart ja auch Geld, wenn ich was einfach wieder aus unserem Lager weiter benutze oder auch schon so plane in der Anschaffung, dass ich etwas für Aktion A anschaffe und weiß, ich werde es auch für B und C und D bestenfalls direkt wieder aus dem Fundus holen können. Dann geht sich das aus, aber das ist nicht so einfach, wie ich es mir auch am Anfang vorgestellt habe. In der Realität sieht es dann doch manchmal anders aus.
Bei der Produktion Eure Paläste sind leer. Da habt ihr klimaneutral gearbeitet, Sina, in Potsdam. Das steht jetzt inzwischen eigentlich auf jeder Cremedose klimaneutral. Wie habt ihr das jetzt bei einer Theateraufführung hinbekommen?
Ja, klimaneutral heißt bei uns genau das Gleiche wie bei der DM-Handcreme. Es ist erstmal eine Art von Etikettenschwindel, weil es natürlich nur über Kompensation funktioniert. Wir haben uns im Vorfeld einen Maßnahmenkatalog sozusagen, wir haben uns dem verpflichtet, wir haben Maßnahmen aufgestellt, die wir, muss man dazu auch sagen, im Vorfeld als nachhaltig empfunden haben. Wir haben geguckt, wie können wir das möglichst emissionsarm gestalten und haben uns dann quasi an diesem Katalog entlang gehangelt. Darunter fiel auch hauptsächlich Materialien aus dem Fundus zu holen, mit bereits vorhandenen Materialien auch im Bühnenbild zu arbeiten. Wir hatten die Vorgabe mindestens 50%. Beim Kostüm haben wir tatsächlich 100 geschafft. Also vielleicht sprechen wir nochmal über die Kostümfragen. Wir haben auch viel darüber nachgedacht, wie wir das Ganze zirkulär gestalten können. Also jetzt nicht jetzt nur das schon Vorhandene nochmal verwenden, sondern dann auch im nächsten Schritt wieder einspeisen in den Kreislauf, was sich tatsächlich schwieriger gestaltet, als man am Anfang so denkt. Lisa hat es schon angesprochen, eben diese ganzen Sicherheitsauflagen und auch im Verlauf einer künstlerischen Probe, wo man mehrere Ideen mal ausprobieren muss. Also das waren sehr viele Fragen, denen wir da ausgesetzt waren und die uns aber einen großen Erfahrungsschatz auf jeden Fall gegeben haben jetzt in diesem Bereich.
Das heißt, ihr könnt daran anknüpfen für weitere Inszenierungen jetzt. Es war einfach so ein Ausprobieren und das werdet ihr wieder machen?
Ja, also wir können daran anknüpfen insofern, dass wir jetzt bei ein paar Maßnahmen wissen, das kann funktionieren. Es kann aber, glaube ich, nicht grundsätzlich für alle Produktionen funktionieren. Also da sage ich jetzt mal so ganz erlaubt, so wie unsere Intendantin das auch manchmal sagt, wir sind ja keine Schraubenwerkstatt. Und das klingt erstmal eben so salopp, aber es stimmt, wir machen ja Kunst. Das heißt, es ist bis zu einem gewissen Grad ist es irgendwie standardisierbar natürlich in den Abläufen der Werkstätten, der Abteilungen. Aber doch sind ja Entwürfe für Bühnen- und Kostümbild immer wieder so individuell, dass man eben im einzelnen Fall gucken muss, wie kann man das eigentlich dann realisieren. Aber es war interessant, jetzt mal auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn man noch wirklich vermehrt auf den Fundus zurückgreift und vermehrt auch guckt, die Lager etwas außen vor zu lassen, also eben nicht zu gucken, wir konzipieren jetzt erstmal sozusagen mit einer Form von künstlerischer Freiheit, die überhaupt gar keine Einschränkungen hat und gucken dann, wie wir das in ein Lager bringen und dann die Transporte hin und her haben, sondern wir haben gesagt, wir versuchen das im Vorfeld so modular und zerlegbar und klein sozusagen zu konzipieren, dass es in einen Container passt, der direkt neben der Spielstätte steht, sodass die Transportwege in die Lager, die bei uns in Drewitz sind, in Potsdam-Drewitz, dass diese Transporte wegfallen und dann eben nicht in die Bilanz einfließen müssen. Das hat erstaunlich gut geklappt. Das wird natürlich nicht bei jedem Stück so funktionieren. Da wird man sich dann doch sehr stark beschränkt fühlen, glaube ich, auch als Kostüm- und Bühnenbildnerin.
Genau, diese Kunstfreiheit, die ist ja jetzt schon mehrfach angeklungen, steht ja auch im Grundgesetz garantiert, dass Kunst frei zu sein hat. CO2-Budgets und alle möglichen Anpassungen an den Klimawandel, die schränken diese Freiheit ja jetzt ein bisschen ein, würde ich mal sagen. Was würdet ihr sagen, wo geht Nachhaltigkeit auf Kosten der Kunst?
Also ich widerstrebe mich dieser Annahme immer wieder. Je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr merke ich, das stimmt einfach nicht. Und ich finde tatsächlich ganz utopisch gesehen im Gegensatz, dass die Nachhaltigkeit die Kunstfreiheit überhaupt eigentlich unterstützt und versucht, sie am Leben zu halten. Weil wir haben sowieso richtig viele Einschränkungen. Ich kann auch kein hochentflammbaren Teppich auf die Bühne packen, bin ich auch eingeschränkt. Ich darf nicht ein Bühnenteil auf die Bühne stellen, das 18 Tonnen wiegt. Da kommen ja auch meine BühnenarbeiterInnen und beschweren sich auch. Also es hat auch ganz andere Faktoren, ganz andere Schablonen, die ich auf einen Bühnenbildentwurf rauflegen muss. Da ist der Brandschutz, da ist der Arbeitsschutz, da ist der Gesundheitsschutz. Die Nachhaltigkeit ist einfach nur eine weitere Schablone. Ich sage bewusst Schablone und nicht Einschränkung, weil es gibt sich dann einfach ein ganz anderes Muster dieses Bühnenbildentwurfs oder eines Konzeptes. Und ich finde, Nachhaltigkeit öffnet eigentlich viel mehr Türen. Und damit meine ich nicht nur, dass es macht neue Materialbereiche auf, es werden neue Sachen erfunden, das gehört alles dazu, angetrieben durch die Nachhaltigkeit, sondern wir versuchen damit auch den ganzen Sektor des Theaters und auch in Zeiten von budgetären Einschränkungen, budgetären Kürzungen, aber davon mal ganz abgesehen, auf ganz banale Weise geschaut, finde ich, erweitert das eigentlich die Kunstfreiheit und macht eigentlich möglich, dass sie am Leben bleiben kann. Und deswegen finde ich diesen Gedanken, wenn man einer Stufe drunter guckt, muss man den nochmal neu beleuchten.
Absolut. Ihr habt ja ein CO2-Budget fürs Bühnenbild, glaube ich, an der Schaubühne. Ne? Ist das irgendwie was Singuläres oder machen das viele Theater?
Nee, das ist auch noch ganz neu. Das ist ein bisschen so ein Testballon, den wir in dieser Spielzeit starten. Wir haben uns in den letzten zwei Spielzeiten auch in dem von Zero-Projekt, das wir gemacht haben, stark natürlich damit auseinandergesetzt, was bedeuten Materialien eigentlich? Wie viel Einfluss habe ich da? Was kann ich ändern? Was kann ich gebraucht holen? Was ist eine Neuanschaffung? Welchen Einfluss hat das eigentlich? Und haben dann mithilfe der Konstruktionsabteilung, die da sehr, sehr dahinter her war, Emissionswerte für alle möglichen Kleinstmaterialien rauszufinden und das alles einmal zusammenzurechnen, die Bühnenbilder der letzten zwei Spielzeiten ungefähr alle rückwirkend mal so ein bisschen ausgerechnet und haben uns dann angeschaut, was sind so die gemeinsamen Faktoren und unter welchem gemeinsamen Indikator kann man die eigentlich miteinander vergleichen, weil eine Produktion, die im großen Saal stattfindet, kann ich nicht mit einer Studioproduktion vergleichen. Was ist da eigentlich gemeinsam? Ich kann nicht abschätzen, wie viele Vorstellungen die spielen wird, wie erfolgreich sie wird, wie ausverkauft sie sein wird. Also haben wir dann festgelegt, dass wir es so ein bisschen auch an dem Konstrukt von monetärem Budget festlegen, weil das ist etwas, das in der Verhandlungsstruktur den BühnenbildnerInnen auch bekannt ist. Sie wissen, ich habe so und so viel Geld, das heißt, ich kann den und den Entwurf. Und wenn das dann drüber schießt, dann weiß ich, da muss ich was anpassen. Und genauso wollten wir es ein bisschen mit dem CO2 auch denken, weil das dann für uns etwas ist, das klar vorgegeben ist, dass wir auch klar kalkulieren können, wo wir auf die nächsten Jahre gesehen auch sehen können, wie wir da runterschrauben können, wie viel Budget wir da freigeben, in Anführungszeichen, oder einplanen wollen. Und die BühnenbildnerInnen haben ein bewusstes und bekanntes Konstrukt von Budget, in dem sie sich bewegen können, weil wir können keine Einschränkungen machen und Materialien ganz verbieten. Das wäre dann wieder Kunstfreiheitseinschränkung, das würde ich auch so nicht unterschreiben. Ich kann aber auch nicht sagen, Aluminium zum Beispiel ist ein ganz böser Stoff, den wollen wir jetzt nicht mehr verwenden. Das kann ich konstruktionstechnisch einfach nicht. Es gibt einfach Sachen, die aus Leichtigkeitsgründen, aus Beweglichkeitsgründen damit gebaut werden müssen. Und dann ist es vielleicht dieses eine Ding, das dann groß aus Aluminium gebaut wird. Da gibt es aber nichts anderes mehr, weil es nicht mehr ins Budget gepasst hat. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, den wir einmal ausprobieren wollen. Und da schauen wir uns gerade die ersten Produktionen drunter an und versuchen es auch mit den BühnenbildnerInnen so zu verhandeln und die Einladung auszusprechen, sich damit zu beschäftigen, sich den Gedanken überhaupt dahin mal zu spinnen, wo man da überhaupt andocken kann und da gemeinsam auch ins Learning zu kommen. Also wir wissen ja auch noch nicht so wirklich alles darüber. Wir versuchen es jetzt einfach mal und gucken, wie wir das so vorantreiben in der nächsten Spielzeit.
Da habe ich sofort eine Rückfrage für die Praxis, weil es ist für uns ja auch ein interessantes Modell, worüber wir viel diskutiert haben, ob wir sowas einführen oder ob wir jetzt so eine Nachhaltigkeitsverpflichtung den Verträgen anhängen, dass quasi alle künstlerischen Teams sich dazu verpflichten. Aber die Frage ist ja immer, was heißt das in der Umsetzung? Ne? Also auch die Einladung, sich damit zu beschäftigen, ist ja erstmal eine Einladung. Inwiefern wird das kontrolliert? Inwiefern wird den Teams jemand zur Seite gestellt, der tatsächlich immer verfügbar ist für Nachfragen? Also ist es sozusagen so, dass die Teams dann zu dir kommen, auch als Produktionsleiterin für Nachhaltigkeit und sagen, okay, pass auf, wir haben hier irgendwie die 25 Schrauben aus, keine Ahnung, so, was heißt das jetzt fürs Budget? Wer konzipiert das tatsächlich?
Tatsächlich die Konstruktionsabteilung bei uns. Das ist meine sehr geschätzte Kollegin Katrin Umlor, die da wahnsinnig intrinsisch motiviert und ob der Position, die sie hat, als erste Kontaktperson, wenn jemand kommt und sagt, guck, das ist das Haus, das ich auf die Bühne stellen möchte, dann geht bei Katrin sowieso der innere Rechner los, dann brauche ich die Holzlatten, dann brauche ich das. Und da das, was sie sowieso als Faktoren im Kopf hat, jeweils auch mit einem Emissionsfaktor verbunden ist, kann Katrin dann eben in ihrem Rechner, den sie sich selber so zusammengebastelt hat, sagen, okay, das würde jetzt 8.000 Euro bedeuten und es würde 4,6 Tonnen CO2 bedeuten, wenn wir das jetzt alles neu kaufen oder mit dem, was wir vielleicht haben. Und dann geht's an den Feinschliff. 8.000 ist zu viel, da müssen wir darunter und CO2 ist auch zu viel, da müssen wir da gucken. Es liegt vor allem an dem Bodenbelag, den du ausgesucht hast oder was auch immer es ist. Und dann hat Caprin meistens schon gute Vorschläge. Werkstattleitungen und technische Leitungen sind da bei uns auch sehr am Thema dran, was sich also über die letzten 2 Jahre total aufgebaut hat und können da wahnsinnig viele Empfehlungen aussprechen. Und dann, ich bin natürlich auch da als Stelle, die das total versucht, mit Recherche zu unterstützen. Aber die Expertise sitzt ja in den Werkstätten. Die Expertise sitzt in der Konstruktion und da ist auch die erste Anlaufstelle.
Das heißt, ihr habt sozusagen oder seid auch fortlaufend wahrscheinlich in der Form von Katalogisierung von Materialien, weil das muss man ja auch dazu noch sagen, dass es das eigentlich nicht gibt. Also man kann natürlich eine Internetrecherche anfangen, aber man wird jetzt nicht innerhalb von 3 Minuten auf ein Dokument stoßen, wo all das aufgelistet ist, wo die Theater einfach niederschwellig drauf zugreifen können und sich dieses Wissen aneignen. Also es ist schon irgendwie immer noch sehr singulär und bedarf auch einer gewissen personellen Kapazität tatsächlich.
In den Monaten, in denen ich jetzt im Hans-Otto-Theater unterwegs war, habe ich festgestellt, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter super interessiert sind an dem Thema. Und viele auch genießen, nicht alle, aber viele genießen auch diese Experimentierphase, die durch das Modellprojekt ermöglicht wird. Was dann aber irgendwann auch immer kommt, ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt daraus was lernen und auch wenn zum Beispiel ein Konflikt entsteht, was wird jetzt bestellt oder nicht bestellt und so, dann muss es auch entschieden werden von oben. Also dann braucht es auch irgendwann eine Norm, eine Leitungsvorgabe, was worüber nicht mehr diskutiert wird, ne? Und das ist, um dann weiteres Experimentieren zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger transformativer Aspekt. Und da müssen dann eben aus diesen Modellprojekten auch Schlussfolgerungen von den Spitzen der Häuser gezogen werden.
Was wir, glaube ich, ganz viel mit anderen Theatern aus diesem Modellprojekt teilen, dass wir immer an die Frage von Verantwortlichkeit stoßen. Ja. Innerhalb eines künstlerischen Projekts oder innerhalb von so einem Probenprozess, wo sonst die Verantwortlichkeiten total klar sind. Es ist irgendwie klar, innerhalb dieses Systems, das wir uns so aufgebaut haben, erstmal ist alles möglich. Wir können irgendwie probieren. Wir können an einem Tag irgendwie diesen Stoff haben. Dann verwerfen wir das, weil wir eine bessere Idee haben. Und plötzlich kommt man genau an diese Fragen von, was ist hier gerade eigentlich ressourcenschonend und was nicht? Und wer entscheidet das am Ende? Wer entscheidet denn, ob ich dieses T-Shirt zerschnibbele und es dann eben danach wegwerfen kann und dann nochmal neu bestelle? Und wer entscheidet es nicht? Wer darf es überhaupt entscheiden? Ist das dann plötzlich im Bereich der Kunst? Muss ich das dann als Künstler entscheiden für das Haus? Oder muss das aus der Theaterleitung kommen? Das sind total wichtige Fragen für jedes nachhaltige Arbeiten in Zukunft, für alle Theater, glaube ich.
Ja, ist halt auch ein Shift. Ein Shift in den Verantwortungen, ein Shift in den Zuständigkeiten. Ganz klar.
Manuel, du hast es am Anfang ja gesagt, Theater verhandeln ja auch gesellschaftliche Themen, also auch den Klimawandel. Wie gut lassen sich solche Klimathemen oder auch allgemeiner Nachhaltigkeit im Theater aufgreifen, in Stücken?
Sie lassen sich natürlich erstmal aufgreifen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Hans-Otto-Theater angucken, so hat die jetzige Intendanz 2018 ihre Spielzeit quasi eröffnet mit einem Klimastück, auch von Thomas Köck, das hieß Paradies spielen, war das, ne? Und zu dieser Zeit, vor der Pandemie, so die Jahre 18, 19, also als die Fridays for Future ganz groß waren und so, haben viele Theater auch ästhetisch experimentiert. Die Schaubühne hat zwar keinen Weltuntergang von Chris Busch, auch ein sehr interessantes Klimastück. Übrigens auch mit Effizienzanspruch. Da wurde die Energie auf Fahrrädern erzeugt während des Stückes und so. Aber war auch ein ästhetisch interessantes Experiment. Also vor der Pandemie gab es ein großes Momentum. Wir haben damals auch vom RIFS aus zusammen mit Nachtkritik und Heinrich-Böll-Stiftung eine große Tagung gemacht zu Klima und Theater. Und da kamen wirklich die Theater aus der ganzen Republik und haben gepitcht ihre ästhetischen Experimente. Auch schon Forderungen zur Betriebsökologie, über die wir heute gesprochen haben. Und dann ist, wie in der Gesellschaft allgemein, dieses Momentum wieder ein bisschen verloren gegangen. Also heute würde ich sagen, sind Theater kein zentraler Ort der Klimakommunikation. Die Frage ist, ob sie das sein können und müssen, also wie stark man sie mit diesem Anspruch überhaupt befrachtet. Aber ich würde sagen, sie können mehr. Dass sie das nicht, vielleicht im Moment nicht ganz schaffen, hat eine Reihe von verschiedenen Gründen. Also erstmal gibt es, glaube ich, die Notwendigkeit, ästhetisch tatsächlich zu experimentieren. Klimawandel und diese global komplexen Themen, ne, diese sozioökologischen Themen sind nicht so einfach darzustellen in dem, was wir gewohnt sind, ästhetisch zu sehen. Also gerade zum Beispiel in einfachen Geschichten, die das reduzieren. Wie bringen wir nichtmenschliche Akteure auf die Bühne? Wie nähern wir uns dieser politischen Sphäre, diesem ganzen Klimaverhandeln und was leisten einzelne Länder für Beiträge und so? Wie nähern wir uns dem ästhetisch an, sodass es nicht dröge ist, nicht didaktisch ist, nicht überfordernd ist? Das verlangt eben wirklich ästhetisches Experimentieren und dafür würde ich sagen, haben die Theater oft nicht die Zeit, erstens, also sich da wirklich Stückentwicklungen zu leisten. Also sie machen das, aber nicht in großem Maßstab, sich Stückentwicklungen zu leisten, Aufträge zu vergeben, vielleicht auch mal eine Produktion weniger zu machen, um dann da in der anderen Produktion mehr experimentieren machen zu können. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Tabu oft. Man darf nicht weniger Produktion machen, weil die Politik auch erwartet, dass man den Menschen, die da diesem festen Stammpublikum so und so viel Produktion pro Spielzeit serviert. Das ist natürlich nicht sehr gut für Experimente.
Obwohl sie an den Kulturausgaben sparen.
Ja, also das ist paradox, weil die Erwartung nicht ist, was ich ja verstehen würde von der Politik, dass man sagen würde, passt mal auf, ihr müsst möglichst verschiedene und viele Menschen erreichen mit dem, was ihr tut. Das ist gar nicht der Punkt, sondern man gibt sich zufrieden damit, dass dann Stammpublikum ist. Und dem, das muss dann aber immer ausgelastete Vorstellungen produzieren. Also das ist eigentlich ein komischer quantitativer Ansatz, ja, also so ein Einschaltquotenansatz, dem sich die Theater alleine sehr schwer entziehen können. Ich glaube, das steht dem auf jeden Fall im Wege. Ich möchte noch einen zweiten Grund nennen, dass natürlich die Kultureinrichtung und die Kulturpolitik insgesamt in einer defensiven Position im Moment ist. Das ist auch nicht gut für das Thema, weil sie unter diesen Sparzwängen das Gefühl haben, alles, was sozusagen sagt, mach doch mal was Interessantes, probiert mal was, auch macht dafür vielleicht mal was anderes weniger oder so. Das wird sofort als Angriff empfunden in dieser Landschaft, so wie sie jetzt ist. Und die Kulturpolitik hat auch keine proaktiven Fördermodelle dafür geschaffen. Also sie schafft jetzt, was sie schafft, durch Zero und sowas, ist die Grundlage dafür, dass man, wie ich immer sage, die einzelne Produktion treibhausgaseffizienter macht. Das macht sie, aber diesen Anreiz zu, wie können wir die Themen anders bewegen, wen brauchen wir dafür? Auch Kooperation mit der Stadtgesellschaft? Können wir mit wissenschaftlichen Instituten kooperieren? Können wir mal so da oder können wir die Bürgerbühnen dafür nutzen? Also sozusagen Arbeit mit Laien aus der Stadtgesellschaft oder so. Da passiert nichts. Dafür gibt es keine Förderstrukturen. Wir als RIFs haben uns lange hinter so eine, haben quasi für so eine Förderstruktur mit geworben. Eine Idee von so einem Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit, der war, ist leider nicht in den Koalitionsvertrag gekommen, der Bundesregierung. Ich glaube, da ist mehr möglich. Aber, weil ich jetzt so die Politik genannt habe, die ist natürlich auf jeden Fall da ein wichtiger Faktor, die Förderpolitik. Ich glaube, auch die Theater selber müssen sich mehr trauen, eben auch mal Experimente zu machen, die auch mal schief gehen können. Klima ist das eine, aber das mit Akteuren, die in der Stadtgesellschaft daran auch schon interessiert sind, vielleicht zusammen zu entwickeln, auf die zuzugehen, schon bevor man das Stück macht, sogar schon vielleicht, wenn man es aussucht, das passiert teilweise zu wenig. Und deshalb, und das sage übrigens nicht nur ich will das mal aus dieser subjektiven Meinungsecke rausholen, zum Beispiel die Klimaallianz Deutschland, also ein Verbund von über 100 Klima- und Umwelt- und entwicklungspolitischen und sozialen Organisationen, die haben jetzt gerade Forderungen zur Bundestagswahl veröffentlicht. Und die sagen, Kultureinrichtungen und Kulturschaffende, die aus Gründen des Klimaschutzes ihren Wirkungsradius zugunsten einer Regionalisierung und Diversifizierung verändern, sollten gezielt durch Modellprojekte gefördert werden. Damit meinen die natürlich einerseits, ihr seid ja schon regional, ne? Im Hans-Otto Theater sind über 80% der Leute kommen aus Potsdam. Ihr seid regional, aber seid ihr auch für alle Potsdamerinnen gleich interessant? So, also wen erreicht ihr nicht von den Gruppen? Und ich glaube, so eine stärkere Zielgruppenreflexion, und da haben wir nämlich Leute, ihr habt die Wissenschaftler angesprochen, die ein totaler Partner wären, um vielleicht auch was Neues auszuprobieren zur Klimakommunikation. Da kann einfach noch mehr passieren. Und dafür, glaube ich, braucht es, wie die Klimaallianz sagt, auch Modellprojekte. Und nicht nur dafür zu sagen, wie kann ich denn jetzt hier die Aluminiumgerüste ersetzen oder so. Ne? Also das ist ein genauso wichtiges Thema.
Finde ich eine super Anregung, auch für alle, die Theater machen, die uns jetzt zuhören. Ich würde trotzdem zum Ende des Podcasts jetzt noch mal gern zu was ganz Praktischem kommen, das du auch schon erwähnt hast, Manuel. Theater spielt ja oft in alten, schlecht gedämmten Gebäuden, die womöglich auch noch unter Denkmalschutz stehen. Was ist da an Dämmung? Gibt es Fördermittel dafür? Wie wird geheizt? Wie regelt ihr diese ja ganz wichtige Komponente des Klimaschutzes bei euch in den Häusern?
Wir versuchen heizungstechnisch das so effizient wie möglich zu machen. Das heißt, die geht natürlich aus am Wochenende. Man versucht nicht so viel zu heizen etc. Wir können aber tatsächlich relativ wenig tun, weil wir als Theater nicht einfach entscheiden können, na gut, dann kümmern wir uns irgendwie um Dämmung und dann holen wir halt ein paar Mittel irgendwo ran. Was ja im Übrigen auch gar nicht so einfach ist, wie ich das jetzt so darstelle. Die Entscheidungshoheit liegt gar nicht bei uns. Wir können es natürlich auf die Investitionsliste setzen. Wir können es auch nach ganz oben setzen als Priorität und versuchen, da politisch was zu erwirken. Aber es liegt tatsächlich nicht in unserer Hand.
Manuel, gibt es Fördermittel für Gebäudesanierung?
Ja, also da stehen die Kultureinrichtungen einfach genauso da wie alle anderen Gebäude in der Republik auch, nämlich relativ schlecht. Also es geht natürlich bei Kultureinrichtungen selten um den Austausch der Heizungen selbst. Also mit Öl und Gas wird da relativ wenig geheizt. Es geht einfach um die Sanierung, also um die Gebäudeeffizienz. Und die ist meistens sehr schlecht. Also in der Schaubühne ist sie, glaube ich, ganz schön doll schlecht. Und mit Schaubühnen zum Beispiel ist in der Situation, also könntest du noch selber erzählen, diese eigentlich, aber dass sie das Gebäude gar nicht selber haben, sondern da mit einer Behörde kommunizieren müssen. Und die Kommunikation ist schwierig. Aber das ist ein Klassiker.
Wie bei in euch. Berlin immer.
Ja.
Absolut.
Naja, aber Sina hat es ja auch erzählt, da jetzt gehören die Gebäude direkt der Stadt Potsdam. Ja. Und die Stadt Potsdam hat da nicht, priorisiert nicht die Ressourcen dafür. Ja. Da können es die Kultureinrichtungen selber auf jeden Fall nicht den Ausschlag geben, aber sie können natürlich an dem Thema dranbleiben. Und es verlangt von ihnen auch eine gewisse, sag ich mal, politische Energie. Die sollten sie schon aufbringen. Dann müssen sie auch von der Politik unterstützt werden. Das ist übrigens die andere Forderung der Klimaallianz, die ich nicht gerade vorgelesen habe. Die bezieht sich darauf, dass da viel mehr Fördermittel rein müssen, wie übrigens in die Gebäudesanierung in Deutschland überhaupt. Aber ich glaube, dass die Kultureinrichtungen diesen Punkt, dass sie das nicht alleine schaffen und dass sie das auch mit keinem Modell-Zero-Projekt alleine schaffen, dass sie diesen Punkt öffentlich einerseits und dann auch geschickt gegenüber ihren öffentlichen Trägern immer wieder machen müssen und das Thema nicht vernachlässigen dürfen, weil, wie gesagt, da steckt ein Drittel der Emissionen drin.
Das war jetzt natürlich reiner Zufall, dass wir am Ende auf die Gebäude gekommen sind. Das erlaubt mir jetzt einen ganz eleganten Schwenk auf die kommende Folge. Da geht es nämlich bei uns um die Wärmewende. Nicht direkt um Gebäudedämmung, aber um neue Ideen, wie wir klimafreundlicher heizen können. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Auch ihr drei hier, Sina vom Hans-Otto-Theater in Potsdam, Lisa von der Berliner Schaubühne und Manuel vom RIFS, Soziologe dort. Danke, dass ihr heute da wart. Das war's also mit Wandel verhandeln, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung in Brandenburg. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes, natürlich auch zu den Theatern, über die wir heute gesprochen haben. Wir freuen uns auch, wenn ihr unser Mitmachtool nutzt und uns so ein paar Anregungen gebt, auch gerne Kritik. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Grit Eggerichs und freue mich aufs nächste Mal.
Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Moderation Grit Eggerichs. Redaktion Viktoria Lu. Mit Manuel Rivera, Sina Flubacher und Lisa Marie Hobusch. Idee und Konzept Jan Schilling. Postproduktion Media Winter. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2024. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozial-ökologische Transformation in Brandenburg, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.